Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Austrian Voices. Mein Name ist Klaus Kitzmüller. Heute darf ich wieder einmal einen Gast begrüßen, der von wirklich weit weg kommt. Sándor Horvát lebt in Australien und zwar genau in Adelaide. Eine Kurzfassung seiner Vita hören Sie jetzt von meiner lieben Kollegin Sabrina Gander und dann geht's schon los.
Sándor Horvát, 1952 in Budapest geboren, floh als Kind mit seinem alleinerziehenden Vater im Jahr 1956 nach Österreich und fand im Raum Graz eine neue Heimat. Noch in der Schulzeit erhielt er die österreichische Staatsbürgerschaft. In Graz besuchte er das Liebenauer Gymnasium und studierte danach bis 1979 in Wien Slawistik und Mathematik. Unmittelbar danach ging Sándor mit seiner Freundin nach Australien, eigentlich für ein oder zwei Monate. Aus diesen Monaten wurden mehrere Jahrzehnte, obwohl die Freundin nach kurzer Zeit wieder nach Österreich zurückgekehrt war. Von Anfang an war Adelaide sein Lebensmittelpunkt in Down Under. Er unterrichtete Mittelschüler, Auswanderer, Flüchtlinge und zwei Jahre lang auch Aborigines im tiefsten Outback des Kontinents. Sándor Horvát hatte zeitlebens nie ein Auto, wohnt bis heute mit seiner australischen Lebensgefährtin Helen in einer Wohngemeinschaft in Adelaide und ist unter anderem auch Präsident des australischen Esperanto-Bundes.
Lieber Sándor, herzlich willkommen bei Austrian Voices. Wir haben es schon gesagt, heute ja wirklich von very far away, nämlich von Down Under, Adelaide, Australien.
Ja, schönen Dank für die Einladung.
Ja, gerne.
Und freue mich aufs Gespräch.
Ja, danke für deine Zeit und dein Interesse. Sándor, fangen wir doch mal, wie in diesem Format durchaus üblich, bei deinem Lebenslauf an, um den kurz zu umreißen. Du bist in Budapest geboren, wie so manche andere Österreicher auch. Und hast, glaube ich, auch bis heute die österreichische und die ungarische Staatsbürgerschaft?
Nein, die habe ich nicht. Ich habe die österreichische, aber nicht die ungarische und auch die australische. Über das können wir sicher später noch weiter reden.
Da kommen wir dann noch dazu. Also, du bist 1952 in Budapest geboren und dann relativ bald, nämlich 1956, mit deinem Vater nach Österreich geflohen. Magst du uns mal zumindest kurz etwas über diese sicherlich recht dramatische Zeit, sofern du dich daran erinnern kannst, erzählen? Und dann auch über dieses Leben eines Flüchtlings in Österreich in den 50er Jahren.
Okay, gut. Also ich war ja 4 Jahre alt und also mein als Vierjähriger ist das eher ein Abenteuer. Mein Vater hat mich in einen Kartoffelsack gesteckt und hat gesagt, ich soll ruhig sein. Und ich wollte immer sagen, kann ich jetzt schon was reden? Daher mag ich Kartoffeln recht gern bis heute. Ich war allein mit meinem Vater. Meine Mutter hat mich schon verlassen, also uns verlassen, wie ich 1 Jahr alt war. Und wir sind dann ins Lager nach Kapfenberg gekommen, in der Obersteiermark. Und dort habe ich 6-7 Monate verbracht. Ich habe ja gute Erinnerungen, weil ich war ein lieber kleiner Pupf, den die Leute verwöhnt haben, Schokolade gegeben haben und so Sachen. Und es war natürlich viel härter für meinen Vater, der musste sich ans neue Leben gewöhnen. Ein anderer interessanter Faktor vielleicht in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass genau zu dem Zeitpunkt mein Großvater, also der Vater meines Vaters, der war ungarischer Außenminister und der hat bei den Vereinten Nationen gesprochen und wurde dann bei Reportern konfrontiert, was er dazu sagt, dass sein eigener Sohn das Land verlassen hat. Das war natürlich eher unangenehm für ihn. Und aber leider Gottes ist der Großvater dann 57 schon gestorben. Also ich konnte nie mit ihm richtig die Ereignisse diskutieren.
Okay, ja, schade. 1956 nach Österreich. Du bist dann in Graz zur Schule gegangen.
Ja, das stimmt. Also Volksschule, da habe ich dreimal gewechselt. Dann im Endeffekt war ich 8 Jahre in einem Internat. Das hieß BEA, Bundeserziehungsanstalt in Liebenau in Graz. Also das waren so die wichtigen Jahre, die vor allem, weil das so lang war, sind dann doch einige Freundschaften daraus entstanden. Und mit einigen von denen bin ich noch heute in einem recht, recht guten Kontakt.
Ja, Liebenau war ja anno dazumal, kann ich mich noch erinnern, so ein bisschen die Eliteschule in der Steiermark.
Ja, es war eine Bundesschule, keine Landesschule und ja, eine ehemalige Kadettenschule von der K&K-Zeit. Ja, hatte, das stimmt. Also wir sind immer weniger geworden. Also wenn du es nicht geschafft hast, dann konntest du nicht an der Schule bleiben. Also da waren 3 erste Klassen und in der 8. waren dann nur mehr eine.
Hast du dich eigentlich als Schüler und als Jugendlicher dort dann in Graz noch in irgendeiner Form als Flüchtling gefühlt oder warst du da einfach Österreicher unter anderen Österreichern?
Das ist eine gute Frage. Na, man merkt das schon an allein mein Name. Und dann waren auch so Momente, wo, naja, wenn Österreich gegen Ungarn Fußball gespielt hat, dann war es natürlich schwierig. Oder mich hatte auch zum Beispiel ein Mitschüler aus der Türkei, der hat mich nach Istanbul eingeladen, aber ich hatte damals noch nicht die Staatsbürgerschaft und dann konnte ich aus diesem Grund nicht fahren. Und die Leute haben mich schon ab und zu gehänselt, also gepflanzt. Aber ich glaube, als Kind nimmt man alles, was auf deinen zukommt. So ist das Leben halt. Und das habe ich auch akzeptiert. Und so war es halt.
Aber du hast gesagt, du hast die Staatsbürgerschaft, also die österreichische Staatsbürgerschaft noch gar nicht gehabt. Wann hast du die denn bekommen?
Erst 1968. So, das hat eine Weile gedauert. Ja. Also es waren 12 Jahre nach der Ankunft.
Okay. Bis dahin warst du staatenloser oder hattest du die ungarische Staatsbürgerschaft?
Ich glaube, du warst staatenlos offiziell. Ich weiß nicht, ob ich wahrscheinlich habe ich die ungarische auch, aber ich hatte keinen ungarischen Pass oder irgendwas.
Du bist aber dann auch demgemäß kaum ins Ausland gekommen und in deiner Jugend.
Wenig, ja. Naja, danach schon, aber bis zu diesem Zeitpunkt, das stimmt, ja, wenig. Also ich war einmal in England, das war so eine Ferienreise, die ist speziell für Flüchtlingskinder, das war noch in der Volksschule organisiert wurde. Ansonsten wenig, ja.
Also es gab schon noch diesen Status als Flüchtlingskind offensichtlich.
Schon, ja. Vor allem in den Anfangsjahren und
okay.
Ich kann mich noch vor allem als ganz in der Volksschule, wo die Leute mich dieses Gefühl, dass man nicht da wirklich dazugehört, das war schon stark. Das legt sich dann mit der Zeit und ich wurde dann schon akzeptiert von den Mitschülern und
okay, das war ja, wir sprechen jetzt über eine Zeit, in der Österreich ja schon auch schon, siehe deine Herkunft und dein Werdegang, auch schon Immigrationsland war, aber eben zugleich auch noch ganz massiv Emigrationsland, ne? Weil ja ganz viele Österreicher in dieser Zeit, also in den 50er und 60er Jahren ja ausgewandert sind, was du dann etwas deutlich später auch vollzogen hast. Wie blickst du denn vor diesem Hintergrund auf Österreich aktuell, das sich ja von Migranten, von Immigranten ja durchaus eingenommen sieht vielerorts?
Naja, wenn ich das vergleiche, wir sind dann öfter zu der Stelle zurück, wo wir über die Grenze sind. Später, und da waren Schilder, also 56, willkommen in Österreich, Sie sind jetzt sicher, und die ganze Atmosphäre, wie die Flüchtlinge damals empfangen wurden, war schon sehr positiv in Österreich. Und wenn ich das mit heute vergleiche, dann kommt mir schon das Fürchten, weil als Flüchtling ist man ja fast schon ein Krimineller. Also ich mache mir schon Sorgen. Ich meine, ich weiß natürlich, dass Österreich allein nicht, weiß Gott, jeden Flüchtling aufnehmen kann. Aber wie viele so behandelt werden und abgeschoben oder einfach welche Schwierigkeiten, die denen in den Weg gelegt werden. Und vor allem in dem Vergleich, wie es mir selbst ergangen ist.
Kann das auch daran liegen, dass zu der Zeit, als du geflohen bist mit deinem Vater, also 1956, dass es da ja den allermeisten Österreichern auch nicht besonders gut ging, dass also der, es war, lass es mich anders formulieren, es war vielleicht auch nicht allzu viel zu verlieren durch die neu ins Land kommenden zusätzlichen Bewohner.
Oh, ja, das hat sicher eine Rolle gespielt. Der Unterschied zwischen den beiden Ländern war sicher minimal. Aber ich erkläre das eher politisch, dass die vom Kommunismus geflohen sind. Und deswegen musste man schauen, dass die armen Leute, denen muss man jetzt helfen, weil der böse Kommunismus hat die dazu gezwungen zu fliehen. Das ist eher meine Erklärung, aber ich glaube, deine hat auch Gerechtigkeit. Ja.
Okay, jetzt machen wir einen Sprung. Wir können dann wieder zurückkommen, aber lass uns den Sprung mal machen. Du bist dann Ende der 70er Jahre ja nach Australien gegangen. Warst also dort auch Immigrant, beziehungsweise bist emigriert. Wie war denn da jetzt im Vergleich dazu die Willkommenskultur oder die Aufnahme in ein solches Land? Jetzt für einen Österreicher.
Ja. Naja, ich war 27, also da ist man schon ein Erwachsener. Und ja, im Allgemeinen positiv. Es gab verschiedene Programme, also ich konnte einen Englischkurs machen. Also ich konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht Englisch. Und ja, es gab verschiedene Möglichkeiten, das relativ schnell zu integrieren. Und ich glaube, ich habe das auch irgendwie geschafft. Aber es bleibt schon dieses Gefühl, also wenn es mir wirklich gut geht, dann habe ich das Gefühl, ich gehöre zu Österreich, ich gehöre zu Australien, ich gehöre auch zu Ungarn. Und wenn es mir nicht so gut geht, dann habe ich das Gefühl, ich gehöre nirgendwo hin. Ich bin da irgendwo im Niemandsland dazwischen. Ja, aber diese Kultur hat sich sicher seit den 80er Jahren bis jetzt auch geändert, weil in Australien sind ja auch nicht die freundlichsten, wenn's um die Aufnahme von Flüchtlingen geht. Ich weiß nicht, ob du das weißt, die wurden für lange Zeit auf eine Insel da verbannt und ja, also nicht sehr nett. Oft wird das von manchen europäischen Ländern als Vorbild.
Ja, ich wollte dich das auch gerade fragen eigentlich. Ja, wie sich das dann gewandelt hat im Laufe der Jahrzehnte in Australien. Auch unter dem Blickwinkel, dass Australien ja sicherlich zu der Zeit, als du hinübergegangen bist, sehr viele Menschen ja auch gebraucht und gesucht hat. Stichwort Fachkräftemangel, der uns heute so plagt. Was sich ja dann auch massiv geändert hat, spätestens im neuen Jahrtausend. Also da ist schon auch ein großer Unterschied zu bemerken und eine Entwicklung, oder?
Schon, absolut.
Art und Weise, wie Australien mit dem Migrationsthema umgeht.
Ja, ganz genau. Also da war, ich weiß jetzt nicht genau das Datum, wo die Regierung dann erklärt hat, keiner, der mit dem, also auf einem Boot ankommt, ist erlaubt, in Australien zu bleiben. Also da gibt es manche, die sind 3 Tage vorher angekommen, die schafften das noch und danach nicht mehr. Und ja, ich meine natürlich, das ist ein weltweites Problem. Und ich helfe auch, ich bin auch in so einer Gruppe, die den jetzigen wir haben eine afghanische Familie, denen wir helfen, die konnten noch rein und es ist schon schwer, es ist schon viel, viel härter als in den 80er Jahren.
Und Australien tut sich ja als zwar große, aber doch Insel wahrscheinlich um einiges leichter, sich abzuschirmen als ein Kontinent Europa, nicht? Der eigentlich ja keine Grenzen hat in diesem Sinne.
Genau.
Jetzt lass uns nochmal zurückgehen, wo wir aufgehört haben. Wir gehen nochmal nach Graz. Du hast in Graz dann Matura gemacht und hast danach in Wien studiert. Da hat es dich noch nicht so direkt ins Ausland getrieben, oder? Also von Graz nach Wien.
Naja, ich bin schon auf Autostopp und so reisen. Ich bin dann wieder nach Ungarn öfter wieder ja, das ging ja dann auch schon. Die Ungarn waren irgendwie vernünftiger. Nach ein paar Jahren haben sie die Leute wieder reisen lassen können. In Europa, also ich war auch ein Jahr in der Sowjetunion, also habe dort studiert. Ja, also jetzt hauptsächlich in Europa, aber an so weite habe ich nicht wirklich gedacht.
Wann hast du in der Sowjetunion studiert und wo?
Also das war in Leningrad, also war 76, ja. 1976. Also man konnte für ein Jahr so ein Stipendium bekommen. Ja.
War nicht unbedingt die Norm, oder, in Österreich?
Ja, und na, also ich habe überhaupt, also an der B, an meiner Schule, man konnte da Englisch oder Russisch lernen. Und ich habe gedacht, jeder Hausmeister lernt, also nichts gegen die Hausmeister, lernt Englisch, also ich mache das was anderes. Und mein Vater ist auch in Russland aufgewachsen, also er war 20, als er nach Ungarn, ich meine, er ist Ungar, aber das hat mich irgendwie zum Russischen hingezogen. Und ja, und ich habe überhaupt, ich meine, heute noch, das habe ich vielleicht auch erwähnt, diese Dominanz des Englischen, die mag ich auch nicht, dass da überall wo man hinkommt. Das wird einfach angenommen, automatisch, jeder kann Englisch und das wird irgendwie fast so vorausgesetzt.
Hat es auch seine Ursachen oder seine Wurzeln genau in dieser Zeit, als du ja Russisch dann auch gelernt hast und gesprochen hast? Wir kommen noch dazu, du bist ja ein großer Vertreter des Esperanto, unter anderem Präsident des australischen Esperanto-Bundes, deshalb müssen wir darüber reden. Aber es ist schon interessant, wenn du sagst, du magst die Dominanz des Englischen in dieser Welt nicht so sehr und gehst dann nach Australien ausgerechnet.
Naja, der Grund, naja, so stark war es dann auch wieder nicht. Und ich habe schon akzeptiert, wenn ich hier wohne, dann, das ist die Sprache des Landes, das geht wirklich nicht anders. Na, es war einfach so, diese Momente, wo man ist in Deutschland, ich kann mich in ein Auto gestoppt und dann trifft man jemand und der redet dich auf Englisch an und dann stellt sich heraus, das ist sowieso ein Deutscher und er sagt, rein diese oder auch beim Studium, studiert diesen Artikel, das ist irgendwie so einfach angenommen, alles ist auf Englisch und ist natürlich ein großer Vorteil für die Englischsprachigen, die oft kaum eine andere Sprache sprechen.
Ja. Nun hast du ja auch Slawistik studiert. Erzähl uns mal ganz kurz, was versteht man jetzt unter Slawistik alles?
Naja, das Studium der Sprache und Kultur des slawischen Raumes in dem Sinne. Ja, also meistens eine Sprache, die meisten haben natürlich Russisch studiert, manche auch Tschechisch oder Serbokroatisch oder sonst Polnisch.
Sprichst du mehrere slawische Sprachen?
Nein, nur Russisch. Also man hat ein paar Sätze, die man halt so
okay
kann. Und vor allem, mein Russisch ist leider in Australien irgendwie, ist das langsam abgeflaut. Weil es einfach nicht so gebraucht wird oder nützlich ist. Oder
du hast dann auch nicht unterrichtet, also nützlich, ne? Du hast in Australien nie unterrichten können.
Es gibt kaum. Ich habe dann Deutsch unterrichtet, aber...
Du bist ja studierter Lehrer quasi.
Ja, ich habe das Lehramt gemacht und dann, gerade nachdem ich fertig war, ich habe ein paar Monate in Österreich unterrichtet und dann sind wir weg.
Ja. Bleiben wir noch mal ganz kurz in deiner österreichischen Zeit, in deiner Studentenzeit. Du hast dich da ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, schon sehr politisch engagiert und bist in der Studentenpolitik gewesen, hast mitgemischt bei den großen Atomprotesten um Zwentendorf. Wie hast du die Zeit in Erinnerung?
Naja, irgendwie, dass das Studium fast ein Nebenjob war. Also, da waren jetzt vielleicht 2-3 Jahre schon sehr, sehr intensiv. Aber wir sind zum Beispiel oft zweimal oder dreimal in der Woche um 5 Uhr aufgestanden und haben Flugblätter vor einer Fabrik vorbei, Philips oder Wertheim. Und naja, im Rückblick ist es fast irgendwie, da muss man lachen, aber auf dem Flugzeug dann ist drauf gestanden, dass die Arbeiter ausgebeutet werden. Das haben die wahrscheinlich eh schon gewusst. Und naja, aber es waren einfach so eine, es hat sich viel getan. Da war immer, dass so viele Gruppen hat es gegeben. Und das war so die Ära der Kreitzkis und ja, irgendwie da war mehr Optimismus auch in der Luft. So irgendwie hatte man das Gefühl, man kann die Welt irgendwie in eine bestimmte Richtung formen. Und ne, und das ist dann ziemlich, Anfang der 80er Jahre hat sich das ziemlich abgehebt und soweit ich das weiß, wenn es ist ja ähnlich hier. Jetzt wird halt hauptsächlich studiert und da ist wenig Zeit oder verbleibt dafür für politische Aktivitäten.
Heißt das, diese Art von Engagement hast du dann mit deiner Auswanderung nicht mehr weiter verfolgt?
Doch, es gab auch eine Anti-Uran-Bewegung hier. Also Australien exportiert ja Uran und nur für friedliche Zwecke, natürlich, so sagen sie das. Und ja, nein, ich gehe schon noch ab und zu auf eine Demonstration. Ja, na, das bleibt irgendwie, das ändert sich wahrscheinlich nicht mehr.
Okay. Du bist ja dann 1979 nach Australien, wie du mir geschrieben hast, der Liebe wegen. Also es war nicht das Abenteuer, die Ferne oder die Exotik, die dich dorthin verschlagen hat, sondern was ganz anderes.
Naja, ich habe beim Studium eine Frau getroffen, eine Studentin Doris, und sie ist in Australien aufgewachsen. Und als sie 13 Jahre alt ist, ist die Familie wieder zurück nach Österreich. Und sie wollte irgendwie ihre Kindheitsstätten in Australien wieder besuchen und ja, okay, da gehe ich halt mit, und dann ist natürlich auch ein Abenteuer, und das war gerade so vorher, hatte ich auch das Gefühl, bevor ich jetzt mich total die Arbeit beginne, und da nur das Gefühl, jetzt sind so 40 Jahre vor dir, da sollte ich vor dem noch ein ordentliches Abenteuer haben. Und dann haben wir uns aber getrennt, so nach 6 Monaten, und dann wusste ich nicht, ob ich zurück soll oder nicht. Und ich kann mich erinnern, jemand hat mir gesagt, wenn man nicht weiß, wo man hin soll, dann ist es vielleicht gescheiter, man bleibt, wo man gerade ist.
Okay. Und wo bist du dann geblieben genau?
Ja, ich in Adelaide, ja.
Gleich in Adelaide, okay.
Wo ich jetzt noch bin. Und ja, und dann musste ich noch nachstudieren, bis wir dann das anerkannt haben, und habe dann halt auch zu unterrichten begonnen.
An einer Mittelschule, Highschool?
Ja, das war ziemlich hart. Das war im Norden von Adelaide, und das ist eher eine rauere Gegend. Zum Beispiel habe ich mir überlegt, wie ich den Tag überlebe. Nicht, was ich jetzt genau unterrichte, sondern wie komme ich da wieder raus am Ende des Tages.
Tatsächlich, okay.
Das waren die ersten paar Jahre, und oder zum Beispiel ein lustiges Beispiel mit in Deutsch. Da, die wollten immer wissen von mir, naja, wie sagt man fuck off in German, auf Deutsch? Naja, die Deutschen sagen das nicht so, das ist nicht so. Ich sage, nein, jetzt hören Sie auf, jetzt sagen Sie es uns. Und dann haben sie gesagt, ich muss Ihnen irgendwas sagen. Und dann gesagt, okay, jetzt, das Wort ist Staubsauger. Und dann sind sie eine Zeit lang am Gang herum und haben sich gegenseitig mit Staubsauger beschimpft. Bis jemand die glorreiche Idee hatte, es im Wörterbuch nachzuschlagen.
Okay, dann warst du besonders beliebt, oder?
Ja, anschließend, ja, bis zu einem gewissen Punkt. Und dann anschließend aber ist es besser geworden, weil dann habe ich mich mehr auf Einwanderer konzentriert.
Also du hast in Australien Einwanderer Englisch unterrichtet.
Genau. Und die waren irgendwie angenehmer, und dann auch später Erwachsene und oft Asiaten, hauptsächlich aus China, Korea und so. Die haben irgendwie, die Kultur ist da anders, die haben noch mehr Respekt für die Lehrer und so. Das war irgendwie viel angenehmeres Unterrichten. Okay. Ja.
Haben die australischen Schüler und Jugendlichen so wenig Respekt vor Lehrern? Ist das Klima, das Schulklima, rough?
Ja, genau, in manchen Gegenden schon, ja. Und aber dann gibt es einen ziemlichen Unterschied zwischen Privatschulen, die sauteuer sind, und natürlich alles Swimmingpool und alles Mögliche haben. Und im Gegensatz dazu gibt es natürlich Schulen in den weniger begüterten Gegenden, wo es schon eher nicht so angenehm, wo es härter zugeht, ja. Ich meine, wie in den meisten Ländern wahrscheinlich. Ja, und dann war ich noch 2 Jahre auch im Outback, also in einer indigenen Schule. Das ist dann wieder ein ganz anderes Leben auch. Obwohl das in Australien ist, hat man wirklich das Gefühl, man ist in einem total anderen Land. Das ist eine ziemlich kleine Community, also ein kleines Dorf, kann man fast vielleicht sagen. Vielleicht 200 Leute und natürlich die Aborigines, die Indigenen, so das ist irgendwie die dunkle Vergangenheit der Australier, mit denen man, glaube ich, immer noch nicht bis heute nicht ganz zurechtgekommen sind. Wie in Deutschland oder in Österreich, die Nazi-Vergangenheit da immer irgendwie hinter einem steht, aber und die Geschichte, die noch sicher noch eine Weile dauern wird, bis die ganz aufgearbeitet ist.
Was hat dich denn da hingebracht? Ich meine, liegt ja auch nicht unbedingt ganz nahe für einen österreichischen Einwanderer und Lehrer, sich in die Mitte Australiens zu begeben, um dort irgendwie mit indigenen Ureinwohnern zu arbeiten.
Ja, ich habe natürlich Abenteuerlust war auch etwas da. Und ich habe mich dann mehr für die Sprachen interessiert und auch die Tatsache, dass als die Engländer also nach Australien kamen, gab es so etwa 300 indigene Sprachen und heute gibt es vielleicht noch 60, 70 und von denen vielleicht 12, die noch von Kleinkind bis zu Großeltern gesprochen werden, die anderen, da gibt es oft nur ein paar Sprecher. Allein dieses Gefühl, dass da ein großes Kulturgut einfach dahin stirbt. Also ich wollte, habe auch irgendwie beschlossen, ich sollte vielleicht auch eine von diesen Sprachen lernen. Und ich habe dann versucht, ja. Teilweise habe ich es gelernt, aber es ist schwierig, weil einfach ist es, die ganze Kultur ist anders. Man findet nicht so leicht jemanden, mit der sich hinsetzt mit dir und das erklärt. Aber ich habe bis zu einem gewissen Grad habe ich es geschafft. Ja.
In 2 Jahren hast du dann eine dieser indigenen Sprachen basic-mäßig beherrscht.
Beherrschen ist wahrscheinlich übertrieben, aber ich konnte einfach Gespräche führen. Ja. Und die gibt es vielleicht nur vielleicht 2.500 bis 3.000 die sprechen.
Ja. Das nennt man dann wirklich Minderheit, ja, tatsächlich. Was uns aber jetzt natürlich auch auf das Thema Esperanto bringt, das dich ja schon lange, lange begleitet. Ich kann mich ehrlich gesagt ganz dunkel daran erinnern, dass es zu meiner Schulzeit in den, keine Ahnung, 60er Jahren oder 70er Jahren mal ein Thema war, das man so ganz am Rande mitgekriegt hat, diese quasi ja internationale Kunstsprache. Ich glaube auch, dass die wenigsten unserer Hörerinnen und Hörer damit was anfangen können. Deshalb erklär uns mal bitte, aber in aller Kürze, worum es bei Esperanto geht und was dich vor allem daran so gereizt hat oder reizt oder wo du die großen Vorteile siehst, auch natürlich jetzt vor dem Hintergrund Internationalität, permanenter Austausch von Mensch und Material weltweit etc.
Ja, ich versuche es kurz zu machen. Es ist eine erfundene Sprache. Ich meine, es sind viele Sprachen, die ist sozusagen erfunden worden. Und irgendwie ist Esperanto die sich irgendwie am bekanntesten ist, die sich da am besten bewährt hat. Die Idee ist wirklich einfach, dass jeder Mensch natürlich seine Muttersprache spricht und dann als Verbindungssprache eben dieses Esperanto lernt. Und für mich das Attraktive daran ist, dass man da keinen bevorzugt. Jeder muss oder jede muss sich anstrengen, die zu lernen. Jeder bemüht sich darum, während wenn ich heutzutage, wenn du vor allem wenn du mit einem Engländer oder Amerikaner redest, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarten die von dir, dass du Englisch sprichst. Die andere Sache ist, es ist sehr einfach. Also die Regeln sind wirklich logisch. Es gibt keine Ausnahmen. Also wenn du mal eine Regel gelernt hast, dann das ist die Regel, die gilt für alles. Und es gehört niemand, weil wenn du Englisch lernst, lernst du natürlich auch amerikanische oder englische Kultur sehen, die wirklich gekämpft haben mit der Sprache. Und manche Leute tun sich einfach schwer, die kämpfen, aber die schaffen das irgendwie nicht richtig, die Sprache zu lernen. Und viele Leute sagen, ja, es geht ja nicht, das ist eine Kunstsprache. Aber es gibt Filme und Kultur und es gibt Paare, die sich treffen durch Esperanto, die haben dann Kinder. Es gibt auch vielleicht 100 Kinder, also Erwachsene, die Esperanto als Muttersprache hatten, weil die Eltern eben miteinander das geredet haben.
Ja. Gibt es irgendwo auf der Welt ein Land, in dem Esperanto als Sprache auch staatlich anerkannt ist?
Na, es war in Ungarn eine Zeit lang, leider Gottes ist es vor 2 oder 3 Jahren wieder abgeschafft worden. Da musste man, um ein Diplom abzuschließen, eine Sprachprüfung ablegen. Und die haben das geschafft, dass Esperanto auch eine von denen ist. Und da haben natürlich viele Leute das gelernt, aber nicht weil sie Esperanto geliebt hat, sondern was halt viel einfacher war als eine andere Sprache. Also im Völkerbund ganz am Anfang wurde es sogar vorgeschlagen, als Sprache zu verwenden. Das ist dann hauptsächlich von den Franzosen abgelehnt worden. Da waren ein paar andere Versuche. Ja, es ist einfach, ich meine, es ist nicht das Hauptproblem der Menschheit natürlich, aber es ist schon sehr nett, wenn man so jemand aus Bulgarien und aus Kuba und dann Kolumbien alle zusammensetzt und keiner dominiert in diesem Sinne.
Mhm. Wie viele Menschen auf der Welt sprechen denn Esperanto?
Das ist immer die Gretchenfrage. Nicht schwer zu sagen, weil selbst wenn ich dich fragen würde, wie viele Leute sprechen Deutsch auf der genau, ist das auch schwierig, weil also wie gesagt, 100 Muttersprachler, dann vielleicht, ich würde sagen, 10.000 können es wirklich gut, also so professionell auf Uni-Niveau und dann vielleicht 500.000 bis 1 Million, die so irgendwie sich dahin zurechtkommen und dann der Rest, die vielleicht irgendwann einmal ein paar Worte gelernt haben auf Duolingo oder.
Okay, jetzt bist du ja Präsident des australischen Esperanto-Bundes. Da wirst du wahrscheinlich genauer wissen, wie viele Menschen da dazugehören in Australien. Sind es da vergleichsweise durchschnittlich per Kapita mehr oder weniger?
Nein, es ist wahrscheinlich weniger, weil es ist ein englischsprachiges Land, so der Drang ist nicht so groß. Also unser Bund hat ein bisschen mehr als 100 Mitglieder, also bezahlende Mitglieder. Da kommt natürlich dazu jetzt, dass viele Jugendliche Die wollen, dass es irgendwie, die machen das im Internet, aber dabei bleibt es. Oft lernen die ein Jahr, bevor sie dann jemanden treffen, bevor sie es dann auch versuchen, testen in der Praxis.
Okay, siehst du eine Zukunft für Esperanto?
Ja, und ich meine, es ist 135 Jahre alt und die Idee bleibt ja gut. Ich habe das Gefühl, es wird wir halten das noch, dass es da. Also falls das Englische, also zum Beispiel, falls die USA an Status verliert irgendwann einmal und dann irgendwie die Chinesisch größer wird, also mehrere Sprachen um die Vorherrschaft ringen, dann ist die Idee Esperanto natürlich schon. Esperanto war ja auch recht stark vor dem Ersten Weltkrieg als Deutsch, Französisch, Englisch, die waren irgendwie so im auf ähnlichem Niveau, so da machte es Sinn, war es sinnvoll, so eine neutrale Sprache zu haben. So vielleicht, wenn das eintritt, in dem Sinn sehe ich schon noch ich muss ja als Präsident kann ich ja nicht sagen, das ist hoffnungslos.
Ja, absolut. Ja, wunderbar. Gut, schönen Dank für diesen kurzen Einblick in Esperanto. Jetzt würde ich gerne nochmal zu deiner Funktion als Auslandsösterreicher quasi zurückkehren. Sag mir mal ganz grob, und ich weiß, das ist eine Frage, die wird sicher auch oft gestellt, was sind denn die größten Unterschiede eines Lebens in Australien und Österreich?
Mein erster Eindruck war so damals die es ist irgendwie lockerer. Zum Beispiel die Titel werden sehr ernst genommen in Österreich. Also Herr Doktor, Herr Hofrat, was auch immer. Weil es in Australien schert sich nicht so. Also du kannst den Professor mit seinem Vornamen anreden. Ich meine, er hat immer noch die Macht natürlich, aber...
Autorität vor allem, ne? Im Zweifelsfall. Besser als Macht, ja.
Ja, genau, das stimmt. Im Großen ist es auch ein westliches Land. Also es ist nicht so ein großer Unterschied wie andere Leute, wie zum Beispiel einer deiner Gäste, Dennis, glaube ich, der in Indonesien gewohnt hat. Da ist der Unterschied natürlich schon größer. Natürlich auch sehr, sehr englisch, Amerika bezogen. Viel mehr Autos sind irgendwie wichtiger. Ja, und ich meine, der öffentliche Verkehr ist nicht so gut als in Österreich oder vor allem in den Städten.
Lass es mich nochmal anders probieren. Was genießt du am meisten in Australien?
Naja, die Weite des Landes. Also es sind ja nur 3 Personen pro Quadratkilometer. Und die meisten Leute wohnen ja an der Südostküste. Also wenn du da mal weg von den Besiedlungen bist, dann triffst du auch wirklich wenig Leute. Einfach diese Weite des Landes.
Und was vermisst du am stärksten oder am meisten?
Okay. Naja, was mir abgeht in Österreich, ist diese Tatsache, dass man mit einer kurzen Reise ist man sofort in einem anderen Land. Die Kaffeehäuser, so das internationale Gefühl. Und die Reisen sind kürzer. Ich tue gern Zug fahren. Solche Dinge, also die Züge in Australien sind nicht besonders. Natürlich auch die Essenskultur ist anders. So die österreichischen Gerichte, die sind sicher noch in meiner Nase, das bleibt. Ich meine, es hat auch exotischere, es gibt auch andere Sportdinge in Australien, so Australian Football, das ist irgendwie anders, die sind recht stolz darauf, oder Cricket, die ganzen Sachen, die alles sehr englisch. Also ich habe alles, was ich über England, also nicht alles, aber das meiste, was ich über England weiß, habe ich erst in Australien gelernt.
Aber das ist nicht unbedingt was man jetzt vermisst, oder? Oder vermisst du den österreichischen Fußball?
Nein, ich schaue schon gern, aber oft, weil einer meiner Freunde ist ein fanatischer GAK-Anhänger und den frage ich immer, na, wie geht's dir?
Ja, denen geht's im Moment super gut. Die steigen ja auf. Lass uns das Thema Vor- und Nachteile nochmal kurz auf eine andere Ebene bringen, nämlich auf eine politische und gesellschaftliche. Wenn du das aus diesen Aspekten anschaust, was würdest du sagen, wo sind da die großen Vor- und Nachteile jeweils eines mitteleuropäischen Landes wie Österreich und Australien?
Naja, ich glaube, das ist vielleicht auch, weil ich es nicht so probiert habe in Österreich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Volksvertreter, wenn man die so, oder die Abgeordneten, wenn man das so nennen kann, die sind irgendwie eher zugänglicher hier.
In Australien.
Die kennt man irgendwie eher, ja. Aber wie gesagt, ich war 27, wie ich weg bin, und vielleicht später hätte ich da auch mehr unternommen in die Richtung. Es ist viel, obwohl ja Österreich ja auch sehr multikulturell ist inzwischen, aber Australien ist natürlich viel mehr. Also du hast wirklich alle, in jeder größeren Stadt einen Radiosender, der jede Stunde ein Programm von einem anderen Land produziert. Und also das ist schon, obwohl es ist dann wieder schwierig, das heißt noch nicht, dass man mit denen unbedingt in Kontakt kommen kann. Das ist dann auch nicht so immer einfach.
Aber würdest du sagen, Integration hat in Australien grundsätzlich gut funktioniert über die Jahrzehnte?
Alles im Allen schon, ja. Ich meine, es hat keine große, es gab schon Unruhen, natürlich, es gibt Rassismus, kein Zweifel, das passiert und oft hatten auch meine von Studenten, also so asiatische Studenten, die wurden oft des Öfteren auf der Straße da angepöbelt. Aber alles in allem, weil das Ganze ist weiter konzipiert, also nach dem Zweiten Weltkrieg, da brauchten die Australier, wie du das schon erwähnt hast, die wollten mehr Leute, und die haben die Einwanderung ja gefördert und unterstützt. Es gibt immer noch eine Quote, wo so und so viele Leute kommen. Aber natürlich auch mehr in die Richtung von, wenn du genügend Geld hast, dann kannst du kommen. Oder und natürlich Facharbeiter, bestimmte Branchen, die Regierung eben benötigt.
Okay. Lass uns bitte noch gegen Schluss hin zu zwei Themen kommen, die uns viele unserer Hörerinnen und Hörer immer interessieren. Einmal, gibt es eigentlich in Australien, und jetzt, du lebst in Adelaide, das ist jetzt nicht unbedingt der Nabel des Landes, es gibt größere Städte, aber gibt es da irgendeine Art von österreichischer Community?
Ja, es gibt einen österreichischen Club in Adelaide, ja. Die Österreicher haben auch einen, wie gesagt, eine Radiosendung, einmal in der Woche, so eine Stunde. Die ist so halb deutsch, halb englisch. So, es gibt, und die sind dann auch oft verbandelt mit den Deutschen. Also die haben so, naja, die Deutschen, ich meine, dazu kommt ja, dass in Adelaide, also in Südaustralien, viele, viele deutsche Einwanderer kamen in den zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, und wenn der Erste Weltkrieg nicht passiert wäre, dann wär Deutsch wahrscheinlich die zweite Amtssprache in Südaustralien. Also wie gesagt, einen österreichischen Club und das Radioprogramm, das sind die zwei Dinge, die ich,
okay,
von denen ich weiß. Ja.
Aber es klingt so, als wärst du nicht bei dem österreichischen Club dabei.
Nein, nicht wirklich. Ich bin am Anfang, wie ich also reinkam, hingegangen, und es war okay, aber im Endeffekt habe ich mir gedacht, also wenn ich jetzt in Österreich wäre, würde ich mich mit diesen Leuten weiterhin verbleiben und eher nicht.
Okay, ist ja immer ganz individuell, aber es ist immer interessant zu wissen, gibt es bis in kleinere Einheiten hinunter sowas wie österreichische Communities, deshalb auch die Frage. Jetzt noch ein ganz anderes Thema, das hätte ich jetzt wirklich gerne noch von dir gewusst, weil es ein absolutes Kernthema für ganz viele AuslandsösterreicherInnen ist. Du bist ja heute Doppelstaatsbürger mit der österreichischen und der australischen Staatsbürgerschaft und dem jeweiligen Pass in Händen. Erzähl uns mal kurz, wie es bei dir dazu kam. Du hast mir auch geschrieben, dass das ein eher schwieriges Unterfangen war, das zu bekommen. Wann hast du das beantragt, die Beibehaltung nämlich der österreichischen Staatsbürgerschaft, damit du die australische annehmen konntest? Und wann hast du es bekommen und warum?
Okay. Naja, ich habe immer gewusst, also wenn ich die australische annehme, dann verliere ich die österreichische. Das war irgendwie so. So ist es halt, da kann man nichts machen. Dann hat mir ein anderer Österreicher, der hat mich darauf hingewiesen, na, da gibt es diesen Paragraphen, du kannst zu speziell ansuchen. Und er hat das selber gemacht, also das war auch ein Auswanderer, der wohnt auch in Australien. Und er hat gesagt, da gehst du in Graz zu dieser Stelle, das ist eine nette Tante, und okay, naja, bin ich hin, Graz, und dann, gut, schön, und dann hat sie mich sofort darauf hingewiesen, da ich nicht von Geburt aus Österreicher bin, kann sie das nicht behandeln, da muss ich an die Zentralstelle in Wien. Nun, ich dachte, naja, das damit, das schaut nicht gut aus. Naja, das habe ich dann aber trotzdem gemacht, und das war ein ziemliches Ansuchen. Also die wollten in jedem Land, wo ich gewohnt habe, einen Polizei, wie nennt man das, Leumundszeugnis.
Führungszeugnis, ja.
Und ich war zum Beispiel auch in Korea ein Jahr, und da musste ich sogar von dort, was ja nicht einfach ist. Ja, und dann, ich hatte dann 14 oder 15 so Schreiben von Leuten, die mich irgendwie Unterstützungserklärungen oder so beigelegt. Und dann irgendwie, ich musste erklären, warum die Beibehaltung jetzt im nationalen Interesse ist. Und das ist natürlich ein sehr schwammiger Begriff. Im nationalen Interesse kann man ja alles Mögliche machen. Naja, und ich habe das dann eingereicht, und ich war nicht sehr optimistisch, dass das gut ausgeht, aber irgendwie habe ich es dann doch bekommen.
Wann war das?
Das war 2007, habe ich so Anfang 2008.
Also erst, das heißt, da warst du ja schon,
lange da, ja.
drei Jahrzehnte schon in Australien.
Und ich wollte eben wegen der Furcht vor, dass ich die österreichische verliere, zu denen konnte ich mich nicht ganz aufraffen. Und warum ich es bekommen habe, well, das bleibt irgendwie mysteriös für mich. Vielleicht war da gerade eine Periode, wo sie das mehr Leuten gegeben als anderen, oder?
Na, wie so oft ist es dann gar nicht so leicht zu eruieren. Das ist aber auch einer der großen Kritikpunkte in mittlerweile mehreren Bewegungen, die für eine Liberalisierung dieser Doppelstaatsbürgerschaft eintreten. Und es ist und bleibt ein Kernthema für fast alle oder für ganz viele AuslandsösterreicherInnen. Ja, lieber Sándor, wir kommen langsam aber sicher ans Ende unseres netten Talks. Sag mal, habe ich dich noch gar nicht gefragt, wie oft bist du eigentlich in Österreich?
Puh, vielleicht alle drei, vier Jahre einmal. Ja. Also dann kommen
alle drei, vier Jahre.
Da komme ich dann länger. Also oft ist das verbunden mit einem Esperanto-Besuch, meine Freunde, und ja.
Machst dann längeren Urlaub.
Ja, obwohl ich habe dann auch schon Gewissensbisse wegen des langen Fluges.
Und bist du dann primär in der Steiermark, oder was sind so deine Hauptziele in Österreich?
Ja, Wien und Graz hauptsächlich.
Wien,
ja,
und Graz. Also
in Graz sind so meine frühen Freunde, und in Wien so Studienkollegen, mit denen ich noch relativ gute Verbindungen habe.
Also die Verbindungen halten. Trotz oder gerade wegen der großen Distanz?
Naja, ich mache da auch, ich bemühe mich darum auch, also muss ich schon des Öfteren anstrengen, und ja, und es war mir auch wichtig, dass ich zumindest weiter mit den Leuten rede, weil ich habe auch Leute getroffen aus Deutschland, die konnten nach 20 Jahren, die sprachen nicht mehr wirklich sehr holpriges Deutsch,
okay.
Und da habe ich mir gedacht, na, das möchte ich, das hoffe, das passiert mir nicht.
Na, da kann ich dich beruhigen. Dein Deutsch ist wunderbar. War jetzt ausgezeichnet, auch für diesen Talk, für den ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanke. Zu später Stunde in Australien. Und ja, ich wünsche dir alles Gute.
Danke, dir auch.
Vielen Dank. Vielleicht sieht man sich ja auch mal persönlich bei einem deiner nächsten Österreich-Besuche.
Gut, aber du bist ja meistens in Deutschland, oder?
Ich bin sehr viel in Österreich auch, ja. Und ich lebe ja sehr nahe an der Grenze hier in München. Das heißt, das ist ja kein Vergleich, würde ich mal sagen. Also Sándor, dann vielen herzlichen Dank, ja, und alles Gute.
Ich danke auch und viel Glück mit der Serie. Ich hoffe, es geht weiter und viele kriegen die Doppelstaatsbürgerschaft.
Ja. Das hoffen wir alle, das hoffen wir alle. Danke dir. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die neueste Folge von Austrian Voices mit einem Gast Down Under. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren, und natürlich auch über jegliche Art von Anmerkungen, Notizen, Kritik und Lob über unsere Plattform austrianvoices.com. Dort können Sie im Übrigen auch Ihre Beiträge und Ideen hinterlassen auf unserer Suche nach Impulsen für die österreichische Politik nach der nächsten Nationalratswahl aus den Reihen von AuslandsösterreicherInnen. Ideas for Austria ist offen für alle Anmerkungen und Einfälle. Für heute aber vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.